Wort immer wieder, wo wir dürfen erleben hier auch. Danke, dass wir euch dürfen sehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dürfen verbunden sein. Ja, ich nehme Grüße mit von Davos, von Trump und von der Greta, wo wir kürzlich erlebt haben. Während dem WEF in unserer Kirche. Ja, genau, müssen wir noch umschalten. Genau. Wir haben spezielle Wochen hinter uns, auch für mich persönlich. Dann tue ich gleich noch die anderen nicht voran. Ich habe nämlich letzte Woche, vorhin hat er eben auch gesponnen, wir haben getestet, aber noch eine. Vorhin ist er. Genau. Er ist dann schon gekommen. Ja, man sieht einfach ein Bild noch von mir, wo ich habe letzte Woche meinen Abschluss gehabt, wo mit sehr viel Wertschätzung auch entgegengebracht worden ist. Ich habe jetzt ja zwei Jahre immer noch pendle zwei Tage auf Disentis, auch unterrichtet noch. Und jetzt ist wirklich der Abschluss gewesen, den ich schon lange gewusst habe. Es ist doch sehr emotional für mich auch gewesen. Nach 17 Jahren dürfen gehen, in einer guten Situation gehen, und das ist wirklich auch ein Geschenk gewesen. Und sie haben fast eine halbe Stunde vor versammelter Schülerschaft haben sie mich verabschiedet. Der Abt und der Rektor und der Bruder Magnus haben da Reden geschwungen. Also es ist wirklich ganz schön zu merken, wie Brücken entstanden sind in dieser Zeit. Ja, und jetzt darf ich zu Davos sein, 100% angestellt, auch von der Gemeinde, ist auch das Vertrauenszeichen von der Gemeinde, wo wir wirklich dürfen auf Hirsche gehen. Aber eine Sache, die wir hatten, ist das WEF, wo wir jetzt auch einen Anlass gemacht haben in unserer Kirche, wo wir eigentlich vermietet werden am WEF, ist ganz aktuell über das Thema Christenverfolgung. Wir haben 9 weltweit tätige Organisationen auch im Boot gehabt, wo wir das haben dürfen durchführen, wirklich während dem WEF, und jetzt ist das aufgenommen worden, jetzt wird das verteilt auf Plattformen. WEF ist einfach ein Label, ist einfach eine Marke, wo man gut verkaufen kann und wo Aufmerksamkeit bekommt. Und dann haben wir auch Leute von Afrika gehabt, von Burkina Faso und die Umgebung, wo wirklich mega ein Anliegen ist dort. Also wenn ihr im Gebet daran denkt, das ist eine Situation dort, wo immer wieder höher eskaliert, und sie fürchtet wirklich, dass dort ein Riesenproblem wird in der nächsten Zeit. Wo Christen verfolgt werden, aber auch Menschen unterdrückt werden. Also ganz schlimm. Genau. Aber es ist ein Geschenk, sie haben das dürfen wirklich mit. Eben, unsere Family ist da, Simeon ist schon auf, wir haben es gut, wir dürfen wirklich auch von der Gnade von Gott zehren dran, wir wissen uns am richtigen Platz mit allen Herausforderungen, die es gibt, aber wir dürfen uns wohlfühlen. Genau. Liebe Grüße von der Gemeinde, also das stimmt dann, vom Trump habe ich nicht, aber liebe Grüße von der Gemeinde, wir sind ja immer ein bisschen verbunden, Hans-Jörg wird dann auch in nächster Zeit wieder mal auf Davos kommen. Es ist schön, einfach so dürfen miteinander unterwegs sein, in der Nähe. Genau, gerade nochmal ganz kurze Werbung für die, das junge Hätte unter uns, aber wir sind auch dran, ein regionales Teenie-Lager aufzubauen. Ich habe noch eine vierjährige Sitzung zu kommen. Noch, wo wir das planen werden, einfach im Juli werden wir deine Lage, also die sich Interesse hätten, oder würden sich Leute, die Interesse hätten, meldet euch bei mir und dann kann ich die Informationen noch geben. Wird wirklich eine coole Sache. Genau. Aber jetzt würde ich gerne zur Predigt kommen. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie sehr gerne nachher, wir sind dann noch da. Es freut uns auch, dass wir beim Mittagessen bleiben dürfen. Dass ihr uns auch eingeladen habt dazu, ist schön. Genau. Ich möchte heute mit euch ich habe noch Flyer, ich bin halt immer so ein bisschen der Lehrer noch, ich bleibe Lehrer, für die verteilt. Ein Predigtflyer, wenn ihr da Notizen noch macht, ist ein bisschen einprägsamer, vielleicht habt ihr auch noch etwas, was diese Woche euch noch bewegen darf weiter. Ich möchte mit euch eine längere Geschichte, eine längere Passage in der Bibel anschauen, die im Markus-Evangelium steht. Es ist die Zeit, Jesus ist schon länger unterwegs in seinem Dienst. Er hat Wunder vollbracht, er hat die Tochter des Jairus auferweckt, er hat 5000 Leute gespiesen, wow, so eine Machtdemonstration und Leute folgen ihm nach. Und jetzt wäre die Geschichte im Markus-Evangelium Kapitel 7, die Verse eigentlich 1 bis 23, ich lasse dann ein paar Verse noch aus. Und ich möchte das lesen, um wirklich die Geschichte vor Augen zu führen. Heute geht es nicht nur um einen Vers, sondern um eine Geschichte, um eine Haltung. Und daher braucht es die Lesung da dieser Verse. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Dann lasse ich ein paar Verse aus und steige wieder bei Vers 14 ein. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Vernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Nun, die Tatsache ist, Jesus hat sich häufig mit den Pharisäern ausgetauscht, hat mit ihnen gefeilscht, hat mit ihnen intellektuell diskutiert, gestritten. Gehen wir nochmals in die Situation rein. Die Pharisäer ärgern sich, weil sie sehen, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen essen. Und sie kommen zu Jesus und sagen, warum wandeln deine Jünger jetzt nicht nach den Schriften der Alten, nach unseren Gesetzen? Das ist unrein. Und Jesus gibt ihnen nicht direkt eine Antwort, sondern greift sie an. Er nennt sie Heuchler. Und er zitiert Jesaja und sagt, dieses Volk, damit meint er natürlich in erster Linie auch die Pharisäer als geistliche Elite vom Volk, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und die ganze folgende Geschichte baut eigentlich auf diesen Vers auf, über die Geschichte, über die Situation von rein und unrein. Da möchte ich diesen Vers besonders fokussieren und auch schauen, was das bedeutet. Was meint Jesus wirklich damit und was ist die Situation der Pharisäer? Und zu was fordert Jesus uns heute auf? Was sagt uns diese Geschichte heute? Und ich möchte zwei Prinzipien anschauen. Das erste ist das Lippenprinzip. Jesus sagt, ihr ehrt mich mit den Lippen. ich sage mal, Lippenprinzip von den Pharisäern, vom Menschlichen her. Und nachher auf das Herzensprinzip von Gott eingehen. So ist aber eine wichtige Frage. Was waren die Motive der Pharisäer, das zu fragen oder so zu handeln in dieser Frage? Und da mache ich mit euch mal so ein bisschen Experiment. Schlüpfen wir doch mal rein in die Haut eines Pharisäers. Jeder von uns. Versuchen wir mal. Also ist nicht ganz theologisch, geistlich rein vielleicht, aber versuchen wir doch mal einfach zu sagen, wir sind für 5 Minuten ein Pharisäer, oder? Könnt ihr auch mal versuchen. Ne? Schlüpfen wir rein in die Haut eines Pharisäers. Habt ihr das? Du bist bemüht, wirklich die Gesetze von Gott einzuhalten. Du bist bemüht, wirklich das Reine vom Unreinen zu unterscheiden und so zu leben, wie Gott möchte. Du ehrst viele Gesetze, die über Jahrhunderte aufgeschrieben sind, die Tradition haben, die auch eine Tradition haben in der Familie. Deine Eltern haben dir gesagt, es ist eine Ehre, wirklich zur geistlichen Elite zu gehören, der Juden, des Landes. Und diese Reinheit einzuhalten. Bist du noch drin in der Haut des Pharisäers? Gut. Und jetzt überlege dir, jetzt kommt so aus deiner Sicht wirklich ein junger, ungebildeter Mann, Jesus, kommt zu dir und nennt dich Heuchler. Und kreidet dich noch an. Du bemühst dich ja so sehr, das einzuhalten. Und der nennt dich Heuchler. Und du hast den Eindruck, du musst dein Volk vor diesem Mann bewahren, weil es eine Irrlehre ist. Es geht falsch. Das Volk, das jüdische Volk, geht zu Brüche, geht in falsche Richtungen. Jesus als sozusagen, heute würde man sagen, so ein Influencer, so ein Mann, der viele Leute in den Bann ziehen kann, er ist da. Und viele Leute folgen ihm nach und du hast Angst. Wie hättest du gehandelt in der Situation der Pharisäer? Weiß es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich da auch Fragen gestellt hätte. Das ist ja dein Herzensanliegen auch der Pharisäer. Wir gehen häufig einfach über die Pharisäer hinweg. Aber die Geschichte heute hat uns was zu sagen. Also, ihr dürft wieder rausschlüpfen aus der Haut der Pharisäer. Nur so ein kurzes Experiment. Ich möchte da nicht tanzen nachher Streit haben, wenn ich da das zu sehr pushe. Also, genau, das sind die Pharisäer, die streiten mit Jesus. Wir hatten eben, wie ich vorhin erwähnt habe, das WEF bei uns vor einigen, nicht mal Wochen, also ist doch noch sehr kurz, unsere schöne englische Kirche mittendrin im Chaos vom WEF. Eine ganz besondere Situation, auch das Gebäude steht jetzt schon nicht mehr da vorne. Vieles wird gebaut, wenn man durch die Straßen von Davos geht, stehen da Gebäude, die sonst nicht stehen, also dieses ganze Gebäude steht sonst nicht da. Dieses Gebäude hier wurde dann von Facebook übernommen, noch nicht ganz fertig da. Auch da steht da nicht mehr jetzt. Und so, und es gibt ganz viele Sachen, die da nicht mehr stehen. Gewisse Gebäude bekommen auch wie eine neue Haut. Da zum Beispiel diese Fassade. An der Grundkonstruktion des Gebäudes wird eine schöne, möglichst perfekte Fassade aufgebaut, die eben dem entspricht, was das Geschäft, die Philosophie des Geschäftes entspricht. Und es muss möglichst perfekt sein. Und werden Tausende und Abertausende von Franken ausgegeben für solche Sachen. Dass es einfach nach dem entspricht, was es sein sollte. Eine Fassade eben. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild auch für die Pharisäer. Da ist ungeheuer viel Geld und Bemühung drin. Auch die Pharisäer bemühen sich, möglichst alles richtig zu machen. Möglichst Gott zu gefallen. Und trotzdem haben sie innen drin ein verstocktes Herz. Sie bemühen sich, möglichst alles richtig zu machen. Und doch machen sie alles ziemlich falsch. Und ich glaube, das ist eine Aufforderung auch zu uns heute. Aber woher kommt solch eine Haltung von den Pharisäern? Und da möchte ich mit euch nochmals einen kleinen Zeitsprung machen. Nochmals einige Jahrhunderte zurück von Jesus. Zurück in die babylonische Gefangenschaft, in die Zeit der Babylonier. Da gab es einen berühmten Weltherrscher, den Nebukadnezar. Ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit dem Donald Trump heutzutage, so der wichtigste Mann, Herrscher der Welt. Nebukadnezar hatte so um 605 vor Christus Juda unter seine Fittiche genommen, unter seine Herrschaft. Und hat dann auch einige Leute deportiert nach Babylon, unter anderem den Propheten Daniel, der auch da dabei war. Und dann haben die Juden dann auch so gemotzt dann Richtung Babylon und dann ist Nebukadnezar nochmals gekommen, hat dann nochmals Leute deportiert und ein drittes Mal und dann hat er auch Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört und viele Gerätschaften und Gefäße dann auch mit nach Babylon genommen. Das war ja auch, kam ja dem König Belsazar auch zum Verhängnis später dann. Ein mächtiger, grausamer Herrscher. Und einfach so eine Klammerbemerkung noch dazu. In Daniel 4 lesen wir da die Geschichte von König Nebukadnezar. Und ich staune, wie Gott mit diesem umgeht. Mit diesem grausamen Herrscher, der nichts von Gott wissen wollte. Sogar den bringt er dazu, sich zu bekehren. Unglaublich. Also wenn es euch interessiert, Daniel 4, eine spannende Geschichte da. Und das ermutigt mich immer wieder sehr. Aber zurück zur Gefangenschaft in Babylon. Ich wollte erklären, woher diese Haltung der Pharisäer kommt. Nun, jetzt sind sie weg vom Tempel, weg von Jerusalem. Und dann haben sie keine Stätte mehr, sich zu versammeln, Opfer zu bringen. Die Opfer, die ja den Menschen aus seiner Schuld zu Gott befreien sollte, immer wieder. Sie konnten das nicht mehr. Und dann haben sie auch überlegt, ja, wieso ließ Gott zu, dass wir überfallen wurden, dass König Nebukadnezar uns verschleppt hat. Und dann haben sie überlegt, vielleicht haben wir die Gesetze nicht gut genug eingehalten. Und das ist die Strafe dazu. Und da haben sie begonnen, Dinge zu schaffen. Sie haben gesagt, hier ist ein Gesetz aus Mose. Das seht ihr halt nicht da. Ich nehme es ein bisschen nach vorne. Das ist unser Gesetz. Und jetzt, um dieses Gesetz einzuhalten, dass es nicht mehr vorkommt, dass wir es nicht einhalten, machen wir nochmals Gesetze rundherum. Das sind die Gesetze, die auch Jesus anspricht, oder die in der Bibel in diesem Text angesprochen sind. Und dann, eine Generation später, haben sie dann überlegt, ja, das sind ja schon auch wichtig, aber dass wirklich dieses Gesetz nicht gebrochen wird, machen wir nochmals Gesetze rundherum. Und das ungefähr in 4 Schichten. Dass es wirklich dieses Gesetz nicht gebrochen wird. Das ist uns ganz wichtig, uns Juden. Aber die meisten wussten dann nicht mehr, was das Gesetz ist, sondern was die anderen Sachen sind. Und das hat sie geprägt. Und da sind so viele Gesetze entstanden. So im großen Kontext redet man von 613 religiösen Regeln, Gesetzen, die dann in der Mishnah und im Talmud dann später festgehalten wurden, um wirklich dieses Thema vor Gott rein zu leben. Das war das Thema. Das wollten sie. Und das war ihnen wichtig. Und trotzdem kritisiert Jesus dieses Verhalten da. Wir lassen es da. Trotzdem kritisiert Jesus dieses Verhalten. Aber wie ist das? Sollen wir denn rein leben? Was hat das für uns für eine Bedeutung? Wenn wir ins Alte Testament zurückschauen, gibt es da auch Grundsätze, bin ich überzeugt, die dieses Thema beleuchten. Das eine ist so wie eine Überschrift über das Ganze. Jetzt bin ich ein bisschen weiter. Genau. Aus 3. Mose 3. Mose 19, Vers 2 steht da, ich, damit ist Gott gemeint, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Heilig ist das Wort Kadosch und das ist auch sehr verwandt oder ganz, hat auch einen Inhalt vom Reinsein. Also ihr sollt rein sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin rein. Das ist ganz nahe dran. Und ich glaube, das ist so wie eine Überschrift über das Ganze. Wir sollen rein sein. Und es gibt auch im Alten Testament gibt's diese Unterscheidungen. Ganz viele Gesetze auch schon, wo es ums Essen geht. Und die Bibel sagt auch, ihr sollt unterscheiden zwischen dem, was heilig ist und dem, was nicht heilig ist, zwischen dem, was unrein ist und dem, was rein ist. Also wir sollen unterscheiden und es ist wichtig, eine Unterscheidung zu machen, auch für uns als Christen immer wieder. Fürs Alte Testament hat Gott dann definiert, im Kapitel 11 zum Beispiel geht es ums Essen, Kapitel 13 ist alles 3. Mose, geht es um den Aussatz, Hausschwamm ist auch ein Thema, ganz praktische Regeln auch. Dann über die Opferkultrituale, die da sehr ausgeprägt waren, zum Beispiel 3. Mose 22. Und dann auch Sexualität, ist mega ein Thema da drin. Das sind die Kapitel 15 und 18. Also sind auch ganz spannende Sachen mal zu lesen, auch wenn man die manchmal schnell überliest und denkt, ja, was hat das für eine Bedeutung für uns? Ich finde es immer auch spannend, diese Hintergründe zu erkennen. Ja, was lernen wir daraus? Gott ist heilig. Gott ist rein. Und er möchte, dass wir auch rein sind. Können wir das schaffen? Können wir rein leben? Denkt daran. Jesus hat gesagt, schon im Gedanken können wir uns versündigen. Durch die Gedanken schon werden wir unrein. Und das ist der Weg, den Jesus Christus für uns erlebt hat am Kreuz, durchlebt hat am Kreuz von Golgatha. Wir können nicht von uns aus rein leben. Und das war Gottes Programm seit Beginn der Welt. Jesus Christus musste am Kreuz von Golgatha für uns sterben, damit wir diesen Zustand vom Rein, von der Reinheit erleben können. In der Bekehrung, in dem, dass wir uns hinwenden zu Gott, schenkt er den Heiligen Geist, die Neugeburt. Und die Pharisäer haben gemeint, sie könnten es von sich aus machen. Sie könnten von sich aus rein leben. Und das geht in letzter Instanz nicht. Und daher haben sie ziemlich alles falsch gemacht. Trotzdem, dass sie sich mega bemüht haben, das einzuhalten. Vielleicht geht es dir auch so, zwischendurch mal, oder vielleicht erinnerst du dich auch an eine Situation, wo du dich extrem bemüht hast und ist ganz krumm rausgekommen. Ist ein Riesenfrost, ist ein Riesenfrost. Ich könnte da viele Situationen erzählen. Ist ein Riesenfrost. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir nicht die Haage um den Kern machen, sondern dass wir immer wieder zum Kern kommen, zum Kern der Beziehung von Gott. Aber wie sieht es mit uns aus? Nein, wir sind keine Pharisäer, oder? Wir sind auch keine. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ohne dass wir es wissen, handeln wir doch recht als Pharisäer, immer wieder. Mit Unbarmherzigkeit, auch gegenüber unseren Mitmenschen. Oder in der Gemeinde. Stelle einfach 2, 3 Fragen noch. So im Verhalten in der Gemeinde zum Beispiel. Manchmal haben wir so ein konkretes Bild von einem Christen, der so und nicht anders sein sollte. Und dann, wenn das dem nicht entspricht, dann ist etwas unrein. Wir sagen das schon nicht, aber im Denken vielleicht. Da ist etwas nicht ganz koscher da. Wenn zum Beispiel hier ein Rockertyp reinkommen würde, der ganz anders aussehen würde, als was wir uns vorstellen unter Christ, wie würden wir reagieren? Oder zum Beispiel, wie ein Gottesdienst auszusehen hat, wie lange die Predigt gehen soll, zum Beispiel. oder ob ein Schlagzeug in der Gemeinde sein darf. Auch da geht es immer wieder um den Kern. Oder als dritte, der ideale Pastor, oder? Haben wir da konkrete Vorstellungen, wie der Pastor sein sollte? Sollte ein weiser Leiter sein, ein Auge für Senioren haben, flexibel für Frömmigkeitskulturen, innovativ, für ein Familienvorbild, ein Händchen für neue Medien, ausdauernd mit Kraft, gebetseifrig, evangelistisch begabt, zu Nichtchristen eine gute Beziehung haben, ein Kopf mit sehr guter Bibelkenntnis haben, ein Auge für Außenstehende, Predigtbegabung, ein Herz für Schwache, handwerklich geschickt, viele Sitzungen sind kein Problem für ihn, spricht die Jugend an, geht nicht vor jeder Welle in die Knie und besuchsfreudig und ist fest im Fundament des Glaubens. Das ist es doch, oder? Also, darf ich einpacken, Hans-Jörg. Aber manchmal prägen uns solche Ideen, die wir fixe Ideen haben und die eben manchmal vom Kern, vom Wesentlichen ablenken. Das ist ein Teil von den Lippenbekenntnissen. Kommen wir zum zweiten Teil. Die Herzensnähe, die Jesus sagt, euer Herz ist fern von mir. Was heißt das? Jesus sagt, es geht nicht um die Fassade, es geht nicht um die Lippenbekenntnisse, sondern es geht um das Herz. Und später ruft er die Volksmenge zu sich und sagt dann, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Später, als er mit den Jüngern zusammen war, fragten ihn diese, was soll dieses Gleichnis? Also für ihn war es ein Gleichnis. Und Jesus erklärte ihnen dieses Herzensprinzip, sage ich mal. Es geht um das Herz. Damit ist nicht das pumpende Herz hier drinnen gemeint, das auch für uns ganz wichtig ist. Es geht um das Lebenszentrum. Wie auch das griechische Wort für Herz ist auch meins. Es ist ein Lebenszentrum, das Zentrum unserer Gedanken, unseres Handelns. Das ist das Herz, das ist gemeint damit. Unsere Identität schlussendlich. Und Jesus sagt dazu, nicht das, was reinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was rauskommt. Denn von innen, aus dem Herzen, hier ist das Wort auch, des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord und so weiter. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und da müssen wir noch etwas anderes vor Augen führen. Pfingsten war noch nicht da gewesen. Der Heilige Geist war noch nicht für alle so greifbar in ihrem Leben. Vielleicht hätte Jesus das dann auch erklärt, wenn sie das verstanden hätten zu dieser Zeit. Hätte gesagt, rein werdet ihr nur durch die Neugeburt, durch den Heiligen Geist. Wenn ihr euch bekehrt, ist das die Antwort von Gott an euch. Paulus hat es dann später haben die Gläubigen das begriffen und Paulus hat im Epheserbrief 4, ich lese nicht das Ganze mehr, keine Angst, hat er das beschrieben, ganz ähnliche Worte da in unteren Bereichen auch. Und ich möchte kurz darauf eingehen. Da steht, geht es auch, legt die Lüge ab, sündigt nicht, nicht stehlen, kein schlechtes Wort. Bitterkeit und Wut, Zorn und Geschrei und Lästerung sei weggetan, samt aller Bosheit. Also wir sollen das nicht machen. Aber dann das Zentrum von dem, mit dem Heiligen Geist seid ihr versiegelt. Versiegelt heißt, es ist zugemacht. Das Reine in euch, das versiegelt wurde durch den Heiligen Geist, ist die Eintrittskarte in die Ewigkeit. Aber wir sollen da dranbleiben. Es geht hier um das dass Jesus uns in diesem Prozess, in diesem Schritt der Neugeburt neue Kleider geschenkt hat. Da geht es um die neuen Kleider und wir sollen darin wandeln. die weißen Kleider, wie ich mein Hemd hier vorne habe, haben wir weiße Kleider der Reinheit bekommen. Aber die Realität zeigt immer wieder, dass wir nicht so leben, wie wir es uns vorstellen. Kommen immer wieder solche Dinge hervor, solche Gedanken, solche Handlungen. Und das kommt aus der menschlichen, aus dem menschlichen Wesen, aus dem menschlichen, aus dem alten Leben. Weil das ist nämlich nicht weiß. Das hat eine andere Farbe. Und da kommen solche Dinge vor und die tauchen immer wieder auf durch diese menschliche Decke hinweg. Die pharisäischen Hageder. Die Lästerungen kommen immer wieder vor, obwohl wir das nicht möchten. Es gibt Wut und es gibt Bitterkeit und noch andere Dinge, die hervorbrechen immer wieder aus unserer alten Natur. Und was machen wir jetzt mit diesen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die auch hier weggeht. Wir sind häufig bemüht, die wegzulegen. In unser Archiv. Seht ihr das? Seht ihr das hinten so? Wir archivieren Gefühle, oder? Wir archivieren Sachen, die zwischendurch stehen. Wut archivieren wir jetzt in den Tiefen unseres Bauches da. Bitterkeit archivieren wir. Wir lästern natürlich nicht als Christen, aber wir archivieren diese Gefühle. Die pharisäischen Hage archivieren wir auch. Machen wir das mal so. Wir archivieren diese Dinge in unserem Inneren. Wir denken, dass wir sie weggelegt haben, aber wir haben sie archiviert. Und immer wieder, wenn Dinge geschehen, das hat nämlich gegärt da unten. Kennt ihr das? Und dann kommt das wieder nach vorne, wenn irgendwas geschieht, und wir holen sie wieder nach oben. Und ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Es steht nämlich hier ein ganz besonderes Wort, das blau angestrichen ist da. Weggetan. Es heißt nicht, ich lege die Dinge weg. Und das würde ich genau machen, wenn ich sie archiviere, da unten. Sondern es ist Gott, der sie weglegt. Es ist eine passive Form da. Nicht ich archiviere, sondern Gott archiviert diese. Was ist meine Aufgabe mit diesen Dingen da? Meine Aufgabe ist, sie Gott zu bringen. Manchmal denke ich bringe sie Gott, aber sie sind immer noch da unten. Ich bringe sie Gott. Und ich muss sie streichen, immer wieder aus meiner Gefühlswelt raus. Ich bringe sie Gott. Und was macht Gott mit diesen? Deswegen lesen wir im Micha 7,19 zum Beispiel. Da steht, ja, du wirst alle ihre Sünden in die tiefen Tiefen des Meeres werfen. Das ist ein ganz starker Ausdruck. Die tiefsten Tiefen des Meeres. Die tiefsten Tiefen des Meeres, wo ist das? Weiß jemand, wo die tiefsten Tiefen unseres Meeres sind? Ein Marianengraben, genau, da nördlich von Australien. Weiß jemand, wie tief das ist? Sehr gut, 11.000 Meter, also unglaublich tief, da ist nur noch dunkel und tot, da ist kein Leben mehr, nichts mehr da unten. Da unten, bildlich gesehen, für uns Menschen, bildlich gesehen, vergräbt oder versenkt Gott die unsere Gefühle, unsere Sünden. Und wir dürfen sie ihm bringen. Aber es ist wichtig, dass ich sie ihm bringe und sie nicht archiviere da unten. Und wenn es wieder hochkommt, wenn da plötzlich wieder solche Dinge da hochkommen, nehme ich sie wieder und bringe sie Gott. Und wenn es zum 7-mal 70. Mal ist, ich darf sie Gott bringen. Es ist wichtig, dass wir sie Gott bringen. Die Bibel nennt hier eine gute Prophylaxe auch dafür. Nämlich, dass ich mein Herz nicht fühle eben mit solchen Dingen. Jesus sagt ja, solche Sachen kommen aus dem Herzen raus und die sind zerstörerisch. Nämlich nicht, dass ich solche Dinge reinlasse, sondern dass ich bereits etwas da reinlege, Und sie wie den Raum fülle damit. Und da steht, nein, da steht nicht, aber hier steht Freundlichkeit. Ich kürze das einfach ab. Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft. Das sind drei Tugenden. Ich war gestern am Männertag in Sevis und da wurde auch gesprochen von den Tugenden, die wir anstreben sollen. Und drei von denen waren auch diese. Solche Dinge, die ich verinnerlichen soll in meinem Herzen, in meinem Lebenszentrum. Die Freundlichkeit, mit den Menschen umzugehen. Die Barmherzigkeit für andere Menschen. Und die Vergebungsbereitschaft. Da sollen wir immer wieder drauf bedacht sein. Und wir sollen vergeben. Ich nehme als Schluss noch ein Beispiel dazu. Ein bekannter christlicher Autor, der Lenski, sagt da dazu, in dem Augenblick, da mir jemand Unrecht tut, muss ich vergeben. Dann ist mein Gewissen frei. Wenn ich ihm das Unrecht weiter vorhalte, dann sündige ich gegen ihn sowie gegen Gott und setze meine Vergebung bei Gott aufs Spiel. Ob der andere Reue zeigt, etwas wieder gut macht, mich um Vergebung bittet oder nicht, ändert nichts an der Situation. Ich habe ihm sofort vergeben. Er muss sich vor Gott für das Unrecht verantworten, das er mir angetan hat. Doch das ist seine und Gottes Sache und nicht meine. Also wichtig, ganz wichtig ist nicht, dass ich solche Dinge da unten archiviere. So wie Gott vergeben hat. Und wir haben gesehen vorhin, Gott wirft unsere Sünden so weit weg, unsere Verfehlungen. In den Marianengraben nördlich von Australien. Und so sollen wir auch tun. Mit unseren Mitmenschen. Und da geht es auch. Die beste Variante ist, wir legen es Gott hin und er wirft sie da rein. Und das heißt vergeben. Ich vergebe die Sache in Gottes Gerichtsbarkeit. Und das ist mega wichtig. Und diese drei Sachen helfen uns da dabei. Und wir sind immer wieder herausgefordert, umzudenken. Geprägt aber von der Beziehung mit Jesus Christus. Von innen heraus. Dem Herz der Vergebung, mit dem Herz der Barmherzigkeit und der Freundlichkeit. Dann sind wir nicht in der Gefahr der Pharisäer, dass wir reine Fassaden konstruieren, die nur von außen schön sind, sondern unser Kern, unsere Beziehung mit Jesus macht wunderschöne Fassaden in unser Leben. Auch ist wieder ein bisschen weiter. Diese Fassaden sollen unsere Visitenkarte auch sein für andere Menschen und dass wir Gott in unserem Herzen mittragen. Es soll keine Abschreckung sein, sondern ein Zeugnis. Eben diese Tafel vor unserer Kirche von der Agentur C während dem WEF. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Sollen aus dem Herzen soll das entspringen, nicht aus den Fassaden heraus, wie die Pharisäer das getan haben. Und da ist ganz viel Potenzial drin. Da werden Lebensgestaltungen möglich, die nicht geheuchelt sind, die echt sind, wo auch Begrenzungen miteinander besprochen werden. Lebensformen, die viel Energie in eine Leidenschaft versprühen. Ein Familienleben, wo der Geist Gottes und das Miteinander einfach spürbar und erlebbar wird. In einer Kultur von Familie und Gemeinde, wo Fehler erlaubt sind. Da, wo Fehler möglich sind, entsteht eine Freiheit. Und es ist total entlastend für meinen Mitmenschen. Und in einem solchen Kontext verschwindet der Druck, funktionieren zu müssen, so wie die Pharisäer es jahrhundertelang gemacht haben. Ein Druck, ja nicht die Gesetze zu brechen. Um das geht es nicht, sondern um etwas ganz anderes, nämlich um die Beziehung mit unserem lebendigen, ewigen Gott. Und Jesus Christus hat das bewirkt, diese Brücke zwischen uns und ihm. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder leidenschaftlich und mit Freude unterwegs sind als Christen. Auch in den Begrenzungen, in den schlimmen Schicksalsschlägen dürfen wir trotzdem wissen, Gott ist da. Ich bete noch. Jesus Christus, danke, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater, dass wir diese Beziehung leben dürfen. Es geht um Beziehung, nicht um Gesetze, nicht um Hage, nicht um irgendwelche anderen menschengemachten Dinge, sondern es geht um dich. Dich zu ehren in unserem Leben, mit dir dran zu sein. Herr, ich danke dir, dass du das so gemacht hast und ich bitte dich, dass wir das verinnerlichen dürfen immer wieder. Dass wir das leben dürfen. Nicht wie die Pharisäer, sondern wie du es von Herzen gemeint hast. Danke, dass du uns beistehst dabei, uns hilfst dabei, immer wieder im Alltag drin. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.